bin ich gut zu verstehen. So jetzt, wir haben in diesem Gebetsmonat uns von Psalmversen leiten lassen, sowohl in den Andachten als auch in den Predigten, die letzten Wochen im Zentrum standen. Und mir ist wieder neu aufgegangen, wie reich doch diese Verse sind, wie reich doch die Psalmen sind, die da überschrieben waren. Der Erfahrungsschatz, der da drin steckt, wo unsere Erfahrungen nicht einfach nur andocken können, sondern wo unsere Erfahrungen mit reingezogen werden in diese Psalmen und wo wir neue Dinge sehen und kennenlernen dürfen. Und dieser Vers aus Psalm 36, das ist natürlich ein richtiges Highlight. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Bei so einem Vers fällt es schwer, noch viel mehr danach zu sagen. Da ist das alles so kondensiert. Da ist das so bildlich klar einfach, was hier ausgesagt wird. Und gleichzeitig in der Vorbereitung, und ihr habt ja auch gerade den Psalm gehört, ist das ja nicht der Vers 1, sondern es ist der Vers 10 von 13. Die Psalmen stehen in einem Zusammenhang. Und das ist auch mir wieder bewusst geworden, dass diese schönen Einzelverse in ihrem Zusammenhang doch nochmal in einer anderen Art und Weise relevant werden, im besten Fall. Dass sie nochmal neu leuchten, und so denke ich auch hier, dass das gilt für diesen Psalm. Interessant ist nämlich, dass am Anfang von diesem Psalm ja überhaupt nicht die Rede ist von Quelle oder von Licht. Teil 1, die Stimme der Sünde. Der Psalm beginnt mit einem einigermaßen schwierigen, verstörenden Anfang, der auch sprachlich wirklich herausfordernd ist. Spruch der Sünde zum Frevler inmitten meines Herzens, in seinen Augen gibt es kein Erschrecken vor Gott. Der Reihe nach. Da spricht jemand. Spruch der Sünde. Beim ersten Lesen fand ich das schwer zu verstehen. Einerseits Spruch der Sünde, Frevel, das sind zwei Worte, die im Hebräischen mit das Massivste sind, was die hebräische Sprache, was das Alte Testament hergibt, um zu sagen, hier geht's um Sünde. Das ist nicht nur einfach ein leichter Fehler, sondern das ist die Maximalübertretung. Das ist die Auflehnung, das Bewusste aus, sich aufwenden, sich aufbegehren gegen Gott selbst. Spruch der Sünde. Es war ganz witzig, ich stand vorne vorhin im Foyer und sprach mit einer Person über diesen Psalm und die meinte, Spruch der Sünde, was soll das sein? Ich kenne nur Spruch des Herrn. Und dann dachte ich, ah, wie schön ist es, wenn man einer Gemeinde predigen darf, die bereits andockt an das, was in diesem Psalm drinsteht. Denn das ist natürlich das, was mit diesem Psalm angezeigt werden soll. Wir kennen sonst nur Spruch des Herrn. Das ist die feierliche Eröffnung des Propheten, wenn er auftritt, um Gott zu verkünden. Spruch des Herrn, und dann kommt die Botschaft. Das heißt, hier spricht nicht jemand in eigener Regie, sondern hier spricht jemand das, was er gehört hat. Das ist ein feierliches Wort, das zeigt, hier beginnt die Gottesrede. Hier beginnt das Heilvolle oder Richtende, hier beginnt das Wort Gottes, das der Prophet weitersagen darf. Hier aber spricht nicht Gott. Und das ist mit die einzige Stelle im Alten Testament, wo diese Figur so stark gewendet wird. Hier spricht die Sünde. Sie tritt auf wie eine Prophetin. Sie gewandet sich in diesem Kleid und sagt, Spruch der Sünde. Das ist keine moralische Zuspitzung, tu dies nicht, tu das nicht, sondern erstmal tritt die Sünde auf als Verkündigerin, als Gegenstimme zu Gott. Und sie sagt nicht, und das finde ich noch bemerkenswerter, tu dies nicht, tu jenes nicht, sondern sie tritt auf und sagt, in seinen Augen ist kein Erschrecken vor Gott. In seinen Augen ist kein Erschrecken vor Gott. Das ist die Botschaft der Sünde, das ist die Konsequenz der Sünde, die hier verkündet wird. Sie verkündet, fürchte Gott nicht. Habe keine Ehrfurcht vor Gott. Wende den Blick anderen Dingen zu. Schau nicht auf Gott, sondern schau woanders hin. Gleich in den Versen danach wird das konkret ausbuchstabiert werden. Sie sagt etwas über die Grundausrichtung des Menschen. Und das ist, glaube ich, wirklich spannend, dass dieser Text wirklich lehrreich ist, dass dieser Psalm ganz lehrreich ist, weil er uns etwas erklärt darüber, was die Sünde eigentlich tut. Die Sünde besteht nicht drin, dass der eine was falsch macht in erster Weise. Das kommt alles später. Sondern die erste Aktion der Sünde ist zu verkündigen, ändere deine Grundausrichtung. Blicke nicht auf Gott, sondern schau woanders hin. Ein fehlender Blick ist der Anfang. Und auch hier weiß man, für die weisheitliche Tradition im Alten Testament, da gilt der Satz, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Und hier keine Furcht des Herrn, kein Erschrecken vor Gott. Und ich finde, ganz besonders deutlich wird das eigentlich in der allerersten Geschichte, die wir in der Bibel überliefert bekommen. Wenn die fremde Stimme, auch hier eine fremde Stimme, im Paradies auftritt, dann sagt sie auch nicht, mach das oder mach das, sondern sie stellt eine Frage. Sie gewandelt sich auch hier fast schon fromm, fragt nur noch mal nach, will erleuchten und sagen, wie hältst du es damit? Und sollte Gott wirklich gesagt haben? So ist die Stimme der Sünde erstmal gar nicht unvernünftig, sondern vermeintlich einleuchtend. Und die Konsequenz dessen, denn es schmeichelt ihm in seinen Augen, sich schuldig zu machen und zu hassen. Hier wird jetzt über den Frevler gesprochen. Hier wird darüber gesprochen, was passiert, wenn die Stimme der Sünde ihre Wirksamkeit entfaltet. Er schmeichelt sich in seinen eigenen Augen. Denn es schmeichelt ihm in seinen Augen. Die Augen ziehen sich als Motiv durch den ganzen Psalm durch. Und das ist nicht zufällig, sondern das ist, glaube ich, bewusst, um einen Kontrast herzustellen. Was passiert mit den Augen? Der Blick wendet sich von Gott weg. Die Grundausrichtung ist nicht mehr durch Gott gegeben und schon schmeichelt er sich selbst. Und ich habe mir gedacht, das ergibt ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Normalerweise schmeichelt man jemand anderem. Wenn man böse Absichten hat, wenn man es nicht ganz ehrlich meint, dann versucht man mit Schmeichelei zu überzeugen, sich irgendwie gut zu reden, etwas in ein anderes Licht reinzustellen. Und hier sieht man den ersten Effekt der Sünde. Der Mensch, der Frevler, er betrügt erstmal nicht andere. Das kommt alles noch. Der Frevler betrügt im Grunde sich selbst. Er muss anfangen, sich selbst zu schmeicheln in seinen Augen. Das heißt, er blickt gar nicht ehrlich auf sich. Es ist das Gegenteil von einer gesunden Selbstannahme, von einem ehrlichen Blick auf sich selbst. Der Sünder blickt gerade nicht ehrlich auf sich, sondern schmeichelt. Sein Blick ist vertrübt, sein Blick ist irgendwie durcheinander, sodass Schuld und Hass ihm in einem anderen Licht erscheinen. Er schmeichelt sich so sehr, dass selbst Schuld und Hass in seinen Augen schmeichelnd wirken. Und das ist ein Grundgedanke, der die gesamte Bibel durchzieht und der auch reformatorisch zentral ist. Etwas technisch formuliert, Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis gehören zusammen. Mit dem Psalm formuliert, geht der Blick von Gott weg, fehlt die Ehrfurcht vor Gott, dann verändert sich auch der Blick für einen selber. Wenn man Gott nicht richtig sieht, dann kann man sich selber auch nicht richtig in den Blick nehmen. Dann wird einem der Blick trübe, man fängt an, sich zu schmeicheln. Sie macht blind. Und weil die Stimme den Blick auf Gott verstellt und sagt, schau woanders hin, verstellt sie auch den Blick auf sich selbst. Das ist die Wirksamkeit der Sünde, dass sie auch den Blick auf mich selbst und dann auch auf meine Umwelt, auf meine Nächsten, auf die Menschen um mich herum in ein anderes Licht drückt, sodass alles durcheinander kommt. Und dieser verdrehte Blick, der greift jetzt um sich. Er wird ganz konkret. Oh, jetzt ist es ganz weggesprungen. Genau. Die Worte seines Mundes sind Trug und Unheil. Das sind die Verse 4 bis 5, die habe ich euch jetzt nicht nochmal mitgebracht. Er hat es aufgegeben, weise und gut zu handeln. Unheil plant er auf seinem Lager. Er betritt schlimme Wege und scheut nicht das Böse. Dieser Psalm geht in einem Dreischritt vor. Erst das Reden. Unheil und Trug verkündigt er. Vom Reden geht es weiter ins Handeln. Er hat es aufgegeben, weise und gut zu sein. Das finde ich eigentlich ein ziemlich hartes Wort. Er hat es aufgegeben, weise und gut zu sein. Da haben wir eigentlich einen Menschen vor uns. Da war einmal etwas, wo er vielleicht nach Weisheit gestrebt hat, wo ihm das Gute mal wichtig war. Durch die Sünde hat er das aufgegeben. Es ist ihm gar kein Anliegen mehr, weise und gut zu sein. So die Diagnose. Und schließlich das allerletzte, die Gedanken. Und auch hier finde ich das Bild, das hier zusammengebracht hat, wirklich ganz treffend. Bis in die Nacht hinein, auf seinem Lager, wenn alle schlafen. Wenn es dunkel geworden wird, dann beginnt dieses Herz so richtig zu arbeiten. Dann beginnen die Gedanken zu kreisen. Und diese Gedanken sind mindestens so dunkel wie diese Nächte, die dieser Mensch erlebt. Wenn es draußen dunkel wird, dann wird es für diesen Menschen, der hier Frevler, Sünder genannt wird, genauso dunkel. Und der letzte Satz von Vers 5, vielleicht der erstmal unscheinbar, aber für mich war das in der Vorbereitung eigentlich der krasseste Satz, der schwerste Satz, er scheut nicht das Böse. Er scheut nicht das Böse. Anders gesagt, da ist gar kein Widerstand mehr. Das, was eigentlich für den Menschen klar ist, das Böse wollen wir nicht tun, wir wollen das Gute tun. Selbst diese Grundperspektive ist diesem Menschen verloren gegangen. Er ist so verkrümmt, er ist so in seinem Blick durcheinander geraten, dass er nicht einmal mehr gegen das Böse Widerstand erhebt. Und vielleicht das ist das die härteste Konsequenz der Sünde. Nicht, dass man leidenschaftlich Böses tut, sondern dass man eigentlich gleichgültig geworden ist gegen das Böse. Die Sünde vergleichgültigt gegen all das, was er tut, an all dem, was Unrecht ist. Sie verblendet. Das ist harter Tobak. Das sind die ersten 5 Verse unseres so schönen Psalmkontexts. Und ich dachte mir, oh weia, wie soll man jetzt weitermachen? Also wie soll man jetzt weitermachen nach so einer massiven Beschreibung dessen, was die Wirksamkeit der Stimme der Sünde ist? Was sie anrichtet mit einem Menschen und mit seinem Umfeld? Was soll man dann machen? Und dann in diesem Psalm, mitten hinein durchbricht ein einziges Wort die Dunkelheit. Herr. Herr. Eben noch die stickige Innenwelt des Sünders, die Stimme, die sagt, schau da nicht hin, verändere deinen Blick und dann all das, was daraus resultiert, bis zu den Gedanken, die in Dunkelheit vor sich hinkreisen. Und jetzt kommt, ohne ein verbindendes Wort, Herr. Aus der bisherigen Rede über den Frevler wird jetzt eine Rede zu Gott selbst. Und ich finde es wichtig, genau hinzuschauen, was hier nicht passiert. Ich finde diesen Psalm unheimlich lehrreich darin, wie er mit dieser Radikalität und Zerbrochenheit der Sünde umgeht. Es folgt nicht auf das Reden über den Frevler, jetzt das Reden über den Frommen. Das wäre vielleicht die Erwartung, die wir jetzt hätten. Jetzt haben wir uns mal 5 Verse angeschaut. Wie ist es um den Frevler bestellt? Und jetzt kommt mal so ein richtig gottesfürchtiger Mensch. Jetzt beschreiben wir mal so einen richtig frommen Menschen, was der alles macht. Dem sein Reden, dem sein Handeln, wie toll dem sein Blick ist, wie klar er ist und wie er das Gute immer will. Aber nein, es kommt keine fromme Mahnung. Es kommt nicht mal die Intervention, fürchte Gott. Sondern es kommt eine Anrede an Gott. Sind wir eins zu weit. Oh weh. Wir müssen noch mal eins, glaube ich, zurückgehen. Was wird der Sünde an dieser Stelle entgegengestellt? Nicht ein anderer, ein frommer Mensch, also dem Sünder wird nicht ein anderer frommer Mensch entgegengestellt, sondern ein ganz anderer, nämlich Gott selbst. Gegen die Sünde hilft kein frommer Mensch. Sondern gegen die Sünde hilft nur Gott selbst. Und darin, und das finde ich so passend zu diesem Gebetsmonat, das wird nicht einfach nur ausgesagt, sondern das wird direkt gezeigt. Das Reden über diesen Menschen wird nur unterbrochen, wenn es in ein Gebet übergeht. Nicht ein Reden über Gott, sondern ein Reden zu Gott. Herr, das ist das, was jetzt folgt. Das ist vielleicht auch die erste zentrale Botschaft in diesem Psalm. Gegen die Radikalität, gegen die Tiefe der Sünde hilft keine Besserung des Menschen, kein streng dich an, sondern, jetzt mal ganz schlicht gesagt, Gebet, Herr, die Perspektive Gottes, der Ruf nach Gott. Und ich glaube, das hat einen ganz triftigen Grund, denn die Innenwelt dieses Menschen, der Blick, der ihm so verstellt ist, der kann nicht von innen aufgebrochen werden. Keine Mahnung, kein ethischer Aufruf und Appell kann diesen Menschen, der so verstrickt ist in Sünde, dessen Blick so durcheinander geraten ist, wieder richtig sortieren. Wenn einer in der Dunkelheit sitzt, kann man ihm nicht einfach sagen, ja, mach doch hell. Dann ist er dunkel und dann ist sein Blick durcheinander geraten. Gott aber unterbricht die Stimme der Sünde. Er öffnet den Innenraum und macht es weit. Er durchbricht das Kreisen um sich selbst, das nicht endet und das nur noch Böses aus sich heraussetzt. Und er tut das in einer wirklichen Weite, die in diesen Versen aufgemacht wird. Herr, deine Liebe reicht, so weit der Himmel ist. Deine Treue bis zu den Wolken. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes. Deine Urteile sind tief wie die Urflut. Du rettest Menschen und Tiere, Herr. 4 große Bilder werden hier aufgemacht. Einmal Himmel, Wolken, dann Berge und dann die Urflut. Hoch und weit und tief. Gottes Liebe hat keine Obergrenze. Gottes Liebe hat keine Begrenzung, sie reicht weiter, als wir es uns vorstellen können. Und genau das wird hier gebetet. der Innenwelt und der Verkrümmung des Sünders wird der unendlich weite Gott entgegengestellt. Und dann fast beiläufig, aber für mich alles entscheidend, du rettest Menschen und Tiere. Dem Menschen, der jetzt in seinem eigenen Dunkel sitzt, der eigentlich nur noch Schaden anrichtet gegen sich und gegen die Menschen in seinem Umfeld, gegen die Schöpfung, dem tritt ein Gott gegenüber, der die ganze Schöpfung im Blick hält. Ein Gott, der menschenfreundlich ist. Dem unmenschlichen Menschen tritt der menschenfreundliche Gott entgegen. Und ich finde, Punkt für Punkt wird hier Gott als das Gegenbild für diesen Frevler aufgebaut. Dort, wo es eng ist, dort, wo einer in Gedanken tief versunken und vergraben ist in seiner Dunkelheit, kommt der unendlich weite Gott entgegen. Der, der mit seinem Reden, Handeln und Nachdenken nur noch Unheil produziert, dem kommt ein rettender, helfender Gott entgegen. Zugewandt und grenzenlos ist dieser Gott. Menschen- und tierfreundlich. Und damit verkündet dieser Psalm ein Evangelium. Er verkündet diesen Gott, den wir glauben, dass er in Jesus gekommen ist. In Jesus gewinnt dieses Gesicht ein konkretes Antlitz. Und da macht es noch einmal deutlicher, wie diese Sünde aufgebrochen wird, dass Jesus mitten hineingeht in die Situation des Sünders, dass er sich in die Nähe begibt von dieser Innenwelt und dass er sie aufbricht. Dass er sie aufmacht und weitet, sich an den Tisch mit ihnen setzt, dass er sie einlädt und aufruft. Und jetzt erst nach all dem, und ich lasse sogar Verse aus, weil das sonst zu weit wird, erst nach alledem kommt die Quelle. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht. Und einiges haben wir dazu gehört, die Quelle ist dort, weil Gott dort ist. Leben gibt es an der Quelle. Und um nochmal das zu vertiefen, was auch Norbert und was in dieser Andacht gestern anklang, einfach nur der Unterschied von diesem kleinen Wort, das hier steht, bei dir, nicht von dir. Wenn wir Gebet als Wasser von dir verstehen, dann werden wir immer denken in der Perspektive Gebet als Lieferung. Ich bestelle etwas und dann bekomme ich von dir etwas. Und ich finde es spannend, dass hier dieses Motiv anders ist, bei der Quelle, in seiner Nähe. Gebet als Lebensort, als Lebensraum, als Ort, wo ich verweilen kann und bei der Quelle bin. Das ist der Zielpunkt, das ist der stärkste Satz, der hier das verdichtet. Die unendliche Weite der Liebe Gottes und die unendliche Enge, die der Sünder erlebt. Eine Quelle, wo ich sein darf, bei dir. Und jetzt hier fällt das Licht zurück. Der Sünder, dessen Augen durcheinander gekommen sind, der nicht mehr klar sehen konnte, dem begegnet jetzt Gottes Licht. In deinem Licht schauen wir das Licht. Das ist ja irgendwie so eine komische Doppelung. Aber es bringt den Grundgedanken dieses Psalms und den Grundgedanken dessen, wie wir den Zusammenhang von Gottes und Selbsterkenntnis greifen können, auf den Punkt. Gott erleuchtet uns, Gott wirft sein Licht und dann sehen wir das Licht. Und dann sehen wir die Dinge, wie sie sind. Gottes Licht macht es hell und lässt die Dinge sehen, wie sie sind. Gottes Licht deckt auf, was einmal dunkel war. Und das hat ja vielleicht diesen ganzen Anklang dessen, dass das aufdeckend ist, dass das wie so ein Verhörscheinwerfer ist. Und hier ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Vers 10 eben die Verse 6 bis 9 mit impliziert und mit hineinträgt. Das Licht, das hier geworfen wird, ist die unendliche Schöpfungsliebe Gottes. Seine Rettungsliebe, die es hell machen will, um die Verdunkelung, um die Verblendung aufzuwachen. Dieses Licht öffnet den Raum, damit gerettet werden kann. Damit der, der in sich verbogen ist, gerettet wird. Und dann ein kleines Wort, fast unscheinbar, aber für mich ganz zentral in diesem Vers. Ganz zentral in diesem Psalm, wir. Davor war die ganze Zeit von er die Rede oder die erste Person, die Gott anredet. Und hier kommt jetzt wir. Wenn Gottes Licht fällt, dann ist man nicht mehr allein, dann wird man in eine Gemeinschaft gestellt. In deinem Licht sehen wir das Licht. Das verstellte Auge, sieht nur noch sich selbst. Das sieht nicht die anderen, das vereinsamt. Und das erleuchtete Auge, Und natürlich ist hier dieser Mottovers aus unserem Gebetsmonat mit erleuchteten Augen des Herzens. Auch hier ist der Plural entscheidend. Wir sehen in diesem Licht. Im Licht Gottes sehen heißt, Gemeinde entsteht. Und deswegen haben wir hier natürlich in diesem Gebetsmonat gemeinsam gebetet und haben uns gemeinsam gestellt und haben gemeinsam unsere Anliegen vor Gott gebracht, haben gemeinsam gehört und werfen gemeinsam unseren Blick auch raus und schauen, was tut Gott. Und das heißt nicht, dass man nicht alleine beten darf. Natürlich nicht, sondern auch das Gebet alleine ist getragen davon, dass wir hier gemeinsam im Gotteslicht sehen. Eine konkrete Bitte, vielleicht auch eine Bitte, die über diesen Gebetsmonat und auch über die genaue Beschäftigung mit dem Gebet hinausgehen kann. Erhalte denen, die dich kennen, deine Liebe und deine Gerechtigkeit den Menschen mit redlichem Herzen. Wer an der Quelle des Lebens ist, der betet nicht mehr, ich will mehr, sondern der betet nur noch, erhalte mir diese Quelle, erhalte mir dieses Wasser, lass es nicht aufhören zu fließen. Wer in der Quelle des Lebens selbst ist, wer bei Gott ist, der das Leben selber ist, der braucht nicht mehr mehr, sondern der betet, erhalte es uns. Und damit verbunden ist am Ende dieses Psalms und vielleicht auch als ein Doppelpunkt in diesem Gebetsmonat eine konkrete Einladung an dich. Eine Einladung, die von Jesus selbst im Neuen Testament ganz bewusst aufgegriffen wird. In Johannes 8 und an verschiedenen Stellen im Evangelium nimmt Jesus ganz bewusst dieses Bild von Licht und von Quelle auf und bezieht es auf sich selber. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Und ganz bekannt, ich bin das Licht der Welt. In ihm ist das Leben selbst, in Jesus ist das Leben selbst aufgebrochen, mitten in dieser Welt. Er ist die nie versiegende Quelle des Lebens. Er ist das Licht, das es hell macht und das es erleuchtet. Und vielleicht kennst du diese Quelle längst. Viele von euch sind mit Jesus, sind damit, dass er Wasser des Lebens gibt, vertraut. Und dann ist das vielleicht eine Einladung, neu zurückzukommen. Vielleicht neu einen Schritt zuzugehen und zu merken, oh, er ist eigentlich gar nicht Tankstelle. Vielleicht habe ich in meinem Leben zu sehr den Blick nur auf mich selber gerichtet, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht ist es ein bisschen dunkel geworden. Vielleicht liegst du auch in deinem Bett des Nachts und da sind Gedanken, die kreisen. Die müssen jetzt nicht böse sein, die müssen jetzt nicht schlimm sein, aber du merkst vielleicht, Mensch, es ist dunkel geworden. Und Gebet heißt schlicht, bei der Quelle des Lebens zu sein. Dorthin zu kommen und nicht mehr wegzugehen. Zu verweilen, wo das Leben in Fülle ist. Und vielleicht ist es gerade für uns, die wir lange mit Jesus und Gott unterwegs sind, vielleicht so, dass es irgendwann mühsam geworden ist und du den Eindruck hast, hey, immer muss ich diese Wasserkanister mitschleppen. Ich muss immer Wasser mitnehmen. Ich muss immer irgendwie auf Vorrat leben, so wie auch Norbert das vorhin angesprochen hat. Und das gilt vielleicht gar nicht für finanzielle Dinge, sondern vielleicht auch für dein geistliches Leben. Und dann lass dir diesen Psalm als Ganzes gesagt sein. Dieser Psalm sagt nirgendwo als Antwort auf die Sünde, als Antwort auf die Dunkelheit, fürchte Gott. Aber sie zeigt, was mit einem Menschen passiert, der im Gebet vor dem Gott ist, der unendlich weite Arme hat und unendlich liebt. Und vielleicht ist dir diese Quelle in einer bestimmten Hinsicht auch fremd. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich würde das gerne tatsächlich so erleben. Und dann ist das auch hier die Einladung mit diesem Psalm. Tu das, was der Psalm macht. Sprich, Herr, sprich, Jesus, und sei bei der Quelle des Lebens. Das ist die Verheißung dessen, was Gebet ist. Nicht Wasser abzuzwacken für die Zukunft, sondern zu verweilen bei dem Gott, der menschenfreundlich ist, dessen Liebe so weit ist wie der Himmel, der Menschen und Tiere rettet und der sagt, ich rette auch dich in deiner Dunkelheit. Wir haben einen Moment der Stille. wo du der Quelle des Lebens selbst begegnen darfst. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und in deinem Licht schauen wir das Licht. Komm und bleib bei der Quelle. Lasst uns sehen in seinem Licht mit erleuchteten Augen des Herzens. Amen. Zwei von uns werden jetzt auf das Gebet, auf die Predigt im Gebet antworten.
Du bist die Quelle des Lebens. Und du lädst uns ein, zur Quelle zu kommen. Und zur Quelle zu kommen, Herr Jesus, ist zu dir zu kommen. Bei dir anzukommen. Ruhig zu werden. Wegzuschauen von dem, was uns so prägt und mitnimmt. Wegzuschauen von dem, was uns runterzieht. Wegzuschauen von dem, was wir erringen müssen, was wir tun müssen. Sondern hinzukommen zu dir. Herr, weil du da bist und weil wir bei dir sein können. Und auch sein können, wer wir sind und werden können, wer wir sind. Herr, weil du die Quelle des Lebens bist und wir aus dieser Quelle trinken dürfen. Und Herr Jesus, das ist das große Wunder einfach deines Kommens, deines Sterbens und deiner Auferstehung. Du hast es einfach möglich gemacht, bei dir zu sein. Herr, und dafür möchte ich dich einfach loben. Und preise dich, Herr, und danke dir von ganzem Herzen.
Herr Jesus, was für ein unermessliches Geschenk, das uns in diesem Psalm und in dieser Predigt auch wieder deutlich wurde. Wie oft finden wir uns in Situationen, wo wir denken, dass wir nicht würdig sind, dass wir schlechte Menschen sind, dass wir nur das Dunkel um uns herum sehen, so wie es zu Beginn dieses Psalms beschrieben wurde. Und das Wunderbare ist, Herr, wir müssen nichts tun. Wir dürfen einfach nur zu dir kommen, bei dir sein, mit dir reden, gebeten, mit dir beten, zu dir beten und Gemeinschaft mit dir haben, die du uns schenkst, für die wir nichts tun und nichts bringen müssen, für die wir sein können, wie wir sind, um dann zu erleben, dass du uns etwas zu trinken gibst, was nie versiegt und was uns verändert, dass wir dann nicht mehr bleiben müssen, wie wir sind, sondern neu werden können. Dass du etwas Neues in uns machst, dass du um uns herum Licht schaffst, dass wir auch strahlen lassen können. Und so danke ich dir von Herzen, nicht nur für diese Predigt, sondern auch für diesen Gebetsmonat, der uns immer wieder neu hineinnimmt in diese Gemeinschaft mit dir, die so viele Facetten und so viele Möglichkeiten hat und die uns immer wieder zeigt, dass bei dir wirklich die Quelle ist, die nie versiegt. Danke, dass wir sie erleben dürfen, wenn wir uns dem einfach nur öffnen. Amen.